Und dann haben wir beide ja mitbekommen, dass wir das Zelt vergessen haben am Super Tivoli.
Und die Dame, die ich dann am Telefon hatte, meinte, Sie sind das mit dem Zelt. Ja, die Leute, ich weiß von diesem Zelt. Ich habe gesagt, die sollen es erstmal stehen lassen. Wir wissen ja nicht, ob da noch mal jemand kommt. Das heißt eigentlich, diese Rennen sind eigentlich alle durchkalkuliert.
Ja.
Das hat irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr.
Zur Eurobike, dieser größten Fahrradmesse der Welt, hat die Firma Camelback neue Linie rausgebracht zum Bikepacking. Und weil wir uns die angucken konnten und testen könnten, haben wir jetzt ein Interview. Und zwar mit Jakob Ludwig, er ist Marketing Manager bei Camelback und der ist jetzt hier uns zugeschaltet.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Bikers Paradise Folge 53. Wir sind wieder in Berlin, heile angekommen. Und Alex, bevor wir loslegen, muss ich dir erst noch eine Sache erklären oder erzählen. Eine wichtige Sache für den Radsportnachwuchs, besonders hier in der Hauptstadt, aber auch ganz Deutschland und sogar die Nachbarländer. Kennst du die Tour de Berlin International Youngsters Race?
Nee, kenne ich nicht.
Ja, so ein Rennen hier in Berlin. Ist wieder Mitte August, also vom 16. bis 18. August. Und das ist, ich glaube, die vierte Auflage und wirklich extrem wichtig für den Nachwuchs. U13-Rennen, U15-Rennen. Und das Besondere dabei ist, das geht 3 Tage. Und diese Mehrtagesrennen, die sind einfach ultra rar, besonders in diesen Jugendkategorien. Und das führt dann vorbei am Olympiastadion, Tempelhofer Feld. Wirklich beeindruckende Kulissen. Gibt Führungstrikots für die verschiedenen Wertungen, für die Kids. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, die eben noch ziemlich jung ist. Ist erst die vierte Austragung. Und jetzt kommt das Aber, Alex.
Ja.
Die Fördersumme der Stadt Berlin übersteigt bei weitem die Kosten, die dieses Rennen quasi verursacht und deshalb brauchen die unsere Unterstützung, nicht nur unsere beide, sondern von allen Menschen, die da irgendwie Bock haben, so ein junges Fahrradrennen zu unterstützen. Deshalb gibt es ein Crowdfunding. Das geht noch bis zum Mittwoch, 31. Juli, ist nicht mehr lang, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht hört ihr den erst 2025, dann könnt ihr das alles vergessen, was ich hier gerade sage. 12.000 Euro werden da gebraucht und das sieht schon sehr gut aus. Ich habe mitgemacht. Es gibt auch Prämien zu quasi ersteigern, wo man spendet ja Geld und dann kann man sich dann eine Prämie aussuchen, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe mir vom 6-Tage-Rennen ein T-Shirt ausgesucht. Fand ich cool.
Das finde ich wieder vorbildlich.
Ja, dachte ich mir. Man muss der Jugend ja auch mal was zurückgeben.
Wie hast du davon gehört überhaupt?
Uns hat jemand bei Instagram angeschrieben, ob wir da nicht mal Werbung machen können.
Okay.
Dann habe ich eine Story dazu gemacht, zu diesem Crowdfunding. Es gibt auch ein ganz tolles Video, wo diese jungen Mädchen und Jungs erzählen, warum dieses Rennen so wichtig ist.
Das ist für uns Nachwuchssportler aus ganz Deutschland wie so eine kleine Tour de France. Deswegen bitte, bitte spendet für die Tour de Berlin und macht das für uns Nachwuchssportler möglich.
Alle Infos findet ihr auf tourdeberlin-cycling.de. Packen wir euch nochmal in die Shownotes. Und wie gesagt, dieses kleine Video, wo diese jungen Menschen erzählen, wie toll und wichtig dieses Rennen ist, ist einfach herzerwärmend. Und dann dieser Satz, es ist wie eine kleine Tour de France für uns. Und da sind wir jetzt schon wieder im Thema.
Das heißeste Thema
aller Zeiten. Wir waren ja bei der Tour de France. Ihr habt ja Folge 52 wahrscheinlich gehört. Es war unglaublich toll. Also der einzige Nachteil bei dieser Reise zur Tour de France ist, ich habe ganz wenig Tour de France im Fernsehen gesehen und jetzt gucke ich gerade die Etappen, die ich verpasst habe, immer nach.
Machst du wirklich, ne?
Ja, ja.
Machst du wirklich?
Ja, weil, weißt du, ich weiß zwar, was passiert ist, ich habe aber alles eigentlich nicht gesehen. Und deshalb gucke ich so mir so die Highlights der einzelnen Etappen an und ich finde das ja auch großartig, wie die Eurosport-Kommentatoren da erzählen, was für Geschichten ausgegraben werden und sowas. Ich könnte das den ganzen Tag mir angucken.
Weißt du, was für mich das Schlimmste war?
Was denn?
Ich bin kaum Fahrrad gefahren. Durch diese Wohnmobilgeschichte mit dem Wohnmobil unterwegs und immer probieren, am Gipfel zu stehen, das ist fürchterlich.
Wir haben uns ja 3 Etappen angeguckt. Bei der ersten Etappe haben wir diese gepunktete Trikots, Berg-T-Shirts, sind ja nur T-Shirts, sind ja keine Trikots, bekommen. Und ich war aber ganz schwer enttäuscht von der Werbekarawane, weil die nichts geworfen haben. Aber bei der letzten Etappe, Etappe 19, die wir uns angeguckt haben, da war die Werbekarawane sehr, sehr fleißig. Ich habe hier 4 verschiedene Mützen und ich habe mir vorgenommen, immer wenn wir das Thema wechseln, benutze ich eine andere Mütze. Jetzt haben wir Tour de Berlin International Youngsters Race abgehandelt, sind bei der Tour de France. Deshalb, ich hab jetzt gerade so ein Buckethead, so ein Anglerhut vom gepunkteten Trikot, vom Bergtrikot auf. Das würde ich jetzt mal wechseln und den nächsten Buckethead aufsetzen, und zwar vom Sponsor des Nachwuchstrikots. Das ist ja eigentlich weiß.
Freund Martin sitzt hier im völlig albernen Klamotten von der Werbekarawane, die sie immer runterwerfen von diesen Wagen, wenn man Glück hat, und alle sind so super heiß. Es gibt auch ein tolles Foto von dir, wie du wild fuchtelnd mit den Armen vor diesen Wagen rumspringst.
Genau, der war von Total Energies, die haben ja auch ein Fahrradteam, und da habe ich diese tolle Fahrradcappy vom Pro Cycling Team gefangen. Aber ey, das ist alles so billo, das Zeug, ne?
Das ist kein richtiges Fahrradcap,
das ist so ganz,
ja, ich verstehe auch nicht, wie alle immer so heiß da drauf sind.
Das ist gut, witzig.
Okay, nee, beim ersten Mal war ich da auch noch scharf drauf,
ja.
Alles gut.
Ey, du warst so abgeklärt bei dieser Tour, so. Ja, Martin, wenn du willst, dann gehst du da jetzt hin und dann kannst du was fangen. Ist alles total easy. Und ich so, was? Wirklich? Kommt jetzt der fahrende Käse? Kommt das fahrende Früchtchen vorbei? Was wirft das fahrende Früchtchen? Guck mal, da ist Mickey Maus, da ist Haribo und Goldbär. Und da ist Asterix und Obelix.
Naja, und dann waren wir ja von einer Etappe zur nächsten immer mit dem Womo unterwegs, ne? Und dann immer so, guck mal, da tankt die Mickey Maus. Guck mal, da tankt ein Gummibär. Unglaublich. So.
Oh, das war echt toll. Und vor allem, ich beneide dich ja so ein bisschen. Wir haben Etappe 17, 18 und 19 geguckt, zusammen. Und du bist dann aber noch nach Nizza gefahren und hast dir das Zeitfahren und quasi auch die Siegerehrung wahrscheinlich angeguckt. Wie war denn das?
Das war erstmal wieder ein Höllenritt. Das war erstmal die vorletzte Etappe, haben wir übersprungen, wollten wir überspringen, aber die Straße nach Nizza hat genau diese Etappe gekreuzt.
Ja.
Und es war wieder völliges Endchaos. Und ich dachte, wenn ich abseits fahre, also nicht auf der Rennstrecke, sondern ich hatte so auf der Karte so eine kleine Straße, die lief so parallel bis nach Nizza runter. Wenn ich die nehme, habe ich meine Ruhe, ne? Weit gefehlt. Ich hatte nämlich noch so dieses Bild vor Augen, so eine, wir fahren noch mal nett durch die Landschaft, machen ein paar Fotos, chillen ein bisschen. Was man auf dieser Karte von dem Roadbook nicht sieht, das war eine ausgebaute quasi Schnellstraße in so einem Tal, wo irgendwie alles lang musste, was eben nicht auf dieser Rennstrecke war. Und es hat Stunden gedauert und es hat nochmal Stunden gedauert, bis nach Nizza reinzukommen.
Ja.
Und es hat nochmal Stunden gedauert, den Presseparkplatz zu finden. Weil da, wo der eingezeichnet war, war eine Baustelle. Und
okay.
Ja.
Aber du bist angekommen.
Wir sind angekommen. Das war in Nizza, war das schon irre. Vor allen Dingen diese Menschenmassen. Also man hatte so das Gefühl, alles, was man an Menschen, was man so an den Etappen gesehen hat, pilgerte dann irgendwie in diese Stadt rein. Und Nizza ist nicht groß.
Ja.
Nizza hat eine ganz tolle kleine Altstadt und da sammelte sich alles und dann sah man auch die eingeladenen Gäste der Sponsoren. Und dann war natürlich dadurch, dass einmal die Etappe dort gestartet ist, die vorletzte, und die letzte dann dort angekommen ist, bestand diese ganze Stadt eigentlich nur aus Straßensperrung. Es war wirklich absurd.
Wir haben uns ja eine Bergetappe angeguckt, dann eine hügelige Etappe, aber da standen wir dann im Zielbereich, das war dann ja am Ende flach. Und dann haben wir uns noch eine richtige Monster-Bergetappe angeguckt. Wie war denn dann jetzt dieses Zeitfahren? Da kommen ja alle Fahrer einzeln vorbei. Im 30 Sekunden oder 1 Minute 30 Takt wurden die gestartet.
Ja, und ich war gar nicht an der Rennstrecke, sondern im Zielbereich.
Ah ja.
Also ich bin ja durch meinen Presseausweis, konnte ich zur Ziellinie gehen, und die ganzen Fotografen hatten sich da aufgestellt, um die ganzen reinkommenden Fahrer abzulichten, wie sie über den Zielstrich fahren. Hatten alle so eine riesen langen Teleobjektive, um die da ranzuzoomen. Und so ein Objektiv habe ich nicht. Deswegen war die Position für mich unbrauchbar. Und dann bin ich einfach 3 Meter weiter nach hinten gegangen, da wo die Radfahrer von ihren Teams in Empfang genommen werden, das erste Mal was zu trinken kriegen, so ein bisschen erzählen, gerade wenn 2, 3 kurz hintereinander dann reinkommen. Und da hatte ich das große Glück, Cavendish abzupassen, wie der von seiner Familie begrüßt wurde. Und der hatte genau an der Stelle, wirklich seine Frau kam da und die vier Kinder. Und das war so, und da war ich irgendwie einen Meter von ihm entfernt. Und du hast so richtig gesehen, wie ihm jetzt diese komplette Last von den Schultern abgefallen ist. Zum einen diesen Rekord
von Eddie Merckx eingestellt, ja,
zu haben. Irgendwie 35 Etappen, ne, Tour de France?
36.
Und dann natürlich noch die viel größere Hürde, er ist ins Ziel gekommen. Einige hatten sich ja gewundert, dass der nach seinem Etappensieg überhaupt noch angetreten ist. Ja, wirklich.
Ja, ja, es sind wirklich viele, viele Sprinter einfach ausgestiegen.
Genau,
ja.
Und er ist das Ding ja, und er ist ja Schlangenlinien gefahren, das haben wir ja noch
miterlebt. Das haben wir gesehen. Welcher war das? Col de la Bonnette.
Col de la Bonnette.
Ist Schlangenlinien hochgefahren.
Er ist da angekommen und du hast wirklich, es war ein bewegender Augenblick und es war irre, irgendwie so nah dran zu sein. Und das zweite Highlight im Ziel war dann Girmay, ne? Weil die ganzen Jungs mussten ja als Erste starten, weil sie hinten im Feld waren in der Platzierung. Und als Girmay, der Sprintsieger, angekommen ist, war ja nur noch Hölle, Höllenalarm. Die ganze Community aus Eritrea, die stand nicht nur an der Strecke, da haben die schon gefeiert, die standen, gefühlt war halb Eritrea in Nizza. Und ich habe ihn dann noch begleitet mit dem Pressetross zu dem Teambus. Und hinter dem Teambus, kurz dahinter, war eine Absperrung, weil da eine Straße lang ging. Und da standen nochmal irgendwie 50 Fans aus Eritrea. Und die sind hin, als er kam, wirklich, da sind einzelne Leute durchgebrochen durch die Absperrung. Die Polizei hatte das kaum noch im Griff. Und das war auch ein bewegender Augenblick, weil ich glaube, er selber war ein bisschen überfordert, auch mit dieser Publicity. Also du hast richtig gemerkt, er hat sich dann auch ganz schnell verkrümelt in seinen Teambus. Du hast richtig gemerkt, er wollte seine Ruhe haben, wollte erstmal mit seiner Frau sein, mit seinem Kind.
Ich habe ja auch zwei Abfahrten nach Tour-Etappen mitgemacht, weil wir ja einmal bei Etappe 17 nach Super Dévoli am Col de Noyer waren und dann Etappe 19 nach Isola 2000 sind wir vom Col de la Bonnette runtergefahren mit dem Fahrrad. Und beim ersten Mal fand ich es schon krass, da war ja eigentlich dieser gesamte Tour-Tross, musste ja auch wieder über diesen Berg dann runterfahren, ne? Zusammen mit den ganzen Wohnmobilen und den ganzen Leuten. Und das war absoluter Oberwahnsinn, wie viele Autos da diese Serpentinenstraßen runterfahren müssen. Und dieser Tour-Tross, der ist so riesengroß, ne? Also Werbekarawane, dann die Autos von diesen Offiziellen. Und auf einmal, so war schon ein bisschen flacher, höre ich so eine freundliche Hupe, diese typische Radsporthupe, dieses.
Okay.
Und auf einmal merke ich so, ja, neben mir fährt ein Auto, Fenster runter, und höre ich so, Martin Gerz von Flux FM. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los?
Nein.
Da war Henning Bommel drin, der für den Hauptsponsor Skoda da unterwegs ist. Und Henning Bommel, ehemaliger Bahnradsportler, gewann auch die erste UCI Gravel World Champs. Also in seiner Altersklasse ist er Gravel-Weltmeister gewesen. Und dann haben wir angehalten, kurz gequatscht, hat mir nur eine kühle Cola und eine kühle Fanta gegeben und sowas. Und da bin ich sehr gut gelaunt dann weitergefahren. Und dann haben wir ja
Du hast uns ja sogar noch überholt auf der Abfahrt.
Ja, genau. Und dann haben wir beide ja mitbekommen, als ich euch dann am See getroffen habe, dass wir das Zelt vergessen haben in Super Dévoli. Du warst so freundlich, hast mir ein Zelt mitgebracht, damit ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich da an eurem Camper schlafe. Und das war irgendwie morgens klamm. Dann hast du das Auto umgeparkt für coole Fotos. Und dann haben wir einfach nicht mehr an dieses Zelt gedacht. Und du hast dann ja am nächsten Tag irgendwie nochmal bei der Touristeninfo von Super Dévoli angerufen. Und die wussten dann schon genau, was gemeint ist.
Naja, das muss man auch ein bisschen erklären. Das Zelt stand ja auf diesem Wohnmobilparkplatz. Und dieser Wohnmobilparkplatz ist ja kein richtiger Womo-Parkplatz, es war nur provisorisch eine Wiese abgesperrt. Und die waren natürlich, einen Tag später waren alle weg, nur ein einsames, kleines, gelbes Zelt stand da.
Ein knallgelbes Zelt.
Und da sind dann schon Menschen zu Touristeninfo gegangen und haben gesagt, übrigens, da steht so ein Zelt. Und die Dame, die ich dann am Telefon hatte, meinte, Sie sind das mit dem Zelt. Ja, die Leute, ich weiß von diesem Zelt. Ich habe gesagt, die sollen es erstmal stehen lassen. Wir wissen ja nicht, ob da noch mal jemand kommt. Und dann habe ich ihr irgendwie probiert zu erklären, Was ja auch irgendwie ein bisschen peinlich ist, dass sie mir doch bitte dieses Zelt in eine Kiste packt und nach Deutschland. Ich meine, man ruft bei der Touristeninfo irgendwo in einem Bergdorf an und sagt, können Sie das Zelt bitte einpacken? Können Sie das Zelt bitte nach Deutschland schicken? Und sie immer so, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich zahle alles, ich zahle, was das kostet. Nein, Martin Gerz zahlt.
Ja, ich zahle alles.
Für alle Kosten kommt er auf. Geld spielt keine Rolle.
Ich würde sagen, du hast 49% Schuld und ich habe 51% Schuld. Können wir uns darauf einigen? Also meine Rückfahrt war ja, ich bin mit dem Fahrrad nach Lyon gefahren. Das waren nochmal stattliche 230 Kilometer mit 2000 Höhenmetern und 36 Grad. Ich dachte zwischendurch auch, ich muss verdursten. Aber ich habe relativ häufig Wasser gefunden. Unter anderem gibt es in Frankreich ganz viele Pizza-Automaten. Und manche Pizza-Automaten. Da kannst du mit Karte bezahlen, kommt eine heiße Pizza raus.
Hast du das gemacht mal?
Nee, habe ich nicht gemacht. Aber diese Pizza-Automaten haben ab und zu auch mal so einen Kühlschrank mit dran, wo du dann auch mit Karte bezahlst und dann kommt da eine kalte Cola raus. Dann habe ich mir eine Cherry-Cola und irgendwie so einen Tropikal-Drink irgendwie rausgezischt und hat mir dann auch einmal so ein bisschen den Arsch gerettet, muss ich sagen. Ja. Und dann mit TGV und mit der Bahn, also mit dem ICE nach Hause gefahren, war auch ganz spannend. Gab ja keine Fahrradstellplätze so in ICE, sowieso ganz rar, im TGV geht das gar nicht. Und da hatte ich mir im Vorfeld schon so eine Fahrradtasche bestellt. Also wirklich nur ein Fahrradsack im Endeffekt. Ja. Lässt sich klein zusammenpacken, ist so groß wie vielleicht zwei Trinkflaschen nebeneinander und dann Vorderrad raus, Tasche zu, Lenker quer und dann halt tragen. Ne, mit
und den das ganzen, andere Gepäck, das hattest du?
Das war da mit in der Tasche.
Das war noch
mit am Fahrrad dran.
Ach so.
Genau, und das hat im TGV sehr gut funktioniert. Da war das Personal ultra freundlich. Die meinten so, ja, stellst du hier vor, das Gepäck steht ja nicht im Weg, das passt schon.
Weil die ist ja nicht klein, ne, dann am Ende, oder?
Nee, also im TGV 1,30 darfst du da mitnehmen, so an der Größe. Steht auch extra da. Wenn du ein Velo, ein Fahrrad mitnimmst, musst du das Vorderrad ausbauen. Oder nee, beide Räder ausbauen. Ich habe dann auch beide Räder ausgebaut, um da so ein bisschen an diese 1,30-Marke ranzukommen. Oder eben Klappfahrrad, du wärst ja glatt im Vorteil gewesen.
Naja, klar.
Und im ICE war noch weniger Platz und ich dachte mir, so ein Kack. Aber manchmal stehen da die Stühle Rücken an Rücken, ja, die Sitze. Genau. Und da habe ich das Fahrrad easy reinschieben können. Und ja, dann, cool. Dann war das okay. Ja, und dann in Berlin wieder zusammengebaut.
Ja, und der Zug war pünktlich?
Nee, der ICE war nicht pünktlich. Der war 15 Minuten zu spät. War jetzt aber auch okay, weil es wäre sonst ein bisschen knapp gewesen mit dem Umsteigen. Und in Berlin war er dann eine halbe Stunde insgesamt zu spät.
Aber er ist gekommen, er ist gefahren. Das ist ja immer schon viel
alles
wert,
gut.
Ne?
Hab da zweimal drin gegessen. Einmal Bolognese und einmal irgendwie so eine komische Bratwurst. Nö, war okay, die
Rückfahrt. Ich hab dich beneidet, um im Zug zu sitzen, im Zug sitzend. Ich hab dich beneidet, dass du so viel Rad gefahren bist und ich hab dich dann auf der Rückfahrt beneidet, dass du im Zug sitzen konntest und was auch immer gemacht hast. Wir sind 1600 Kilometer mit dem,
ach so,
ja, mit dem Womo gefahren. Ne? Das ist
mehrere Etappen habt ihr da gemacht?
Das
oder?
Ist die Hölle. Ja, mit einer Übernachtung auf einer Tankstelle, auf einer Raststätte. Aber die italienischen Raststätten sind so klein, da gibt es dann keine Parkplätze, da musstest du dich irgendwo hinstellen. Aber irgendwann kommst du immer an. Aber diese Rückfahrt hatte einen großen Vorteil.
Ja.
Ich habe alles, was es an Tour de France Podcasts gibt, gehört. Und ich habe einen Podcast gefunden, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Erzähl.
Inside Red Bull.
Hat mir ein Freund letztens von erzählt, aber habe ich nicht geguckt.
Und ich muss jetzt nochmal zwei Podcasts empfehlen.
Ja, mach.
Ja. Und zwar zum einen Inside Red Bull. Und was wir ja auch zusammengehört haben, ist der Sportschau Tourfunk. Da war ja auch zu jeder Etappe immer nach der Etappe eine Zusammenfassung und das war auch sehr gut gemacht.
Und ich habe auch von meinem Kumpel Steffen einen Podcast empfohlen bekommen und zwar Science heißt er, ein bisschen anders geschrieben als normal Science, nämlich SCYENCE. Und da geht es um, wie kann Pogacar so krass besser sein und warum ist er im letzten Jahr so krass besser geworden? Also der ist hochwissenschaftlich, okay. Da fallen Worte, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, aber die zwei machen das auf eine sehr, sehr schöne Art. Man versteht trotzdem Science fast alles. Genau, ist Folge 118, das Geheimnis hinter Pogacars Tour de France.
Ah, das ist ja spannend. Aber ich muss noch eine Sache erzählen, die auch in diesem Podcast wurde darüber geredet. Dass ein Team wollte bei der Tour de France einen Data Analyst Wagen mit dabei haben. Mhm. Und zwar ein Auto, wo wirklich Analysten drin sitzen, die die ganze Zeit die Daten von den Fahrern bekommen und nur analysieren. Mhm. Wattzahlen, Körperkerntemperatur, Leistungsfähigkeit. Und das haben die verboten, hat die UCI verboten. Mhm. Weil es eigentlich nicht erlaubt ist, die Daten direkt in den Teamwagen zu übermitteln. Irgendwie, da gibt es wohl so eine Regel. Aber Ralf Denk hat auch gesagt, das ist die Zukunft. Sie sind jetzt, der nächste Schritt bei denen ist wirklich, Data-Analysten einzustellen, die wirklich jede Zahl auswerten, die irgendwie der Computer ausspuckt. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz traurige Entwicklung.
Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Wir sind aber wieder an so einem Scheidepunkt im Radsport, wo eben der Next Step gemacht wird und man sich da erstmal, wenn man den Sport liebt, zurückhalten will. Das war genauso mit der elektronischen Schaltung, war genauso mit der Scheibenbremse, das war genauso mit den Wattmessern. Da haben ja viele Leute auch Jahre später noch gesagt, diese Wattmesser und dass die Wattzahl am Computer angezeigt wird, macht den Radsport kaputt, weil keiner mehr nach Gefühl fährt. Ne? Chris Froome und sowas, das waren ja todlangweilige Jahre, als Team Sky da alles kaputt gefahren hat. Ne? Die sagen einfach, okay, der Berg ist jetzt so und so lang, da fahren wir eine Dreiviertelstunde hoch, ich fahre die und die Watt und das kann ich eine Dreiviertelstunde machen, alle hinter mir sind tot
ja.
Und ich gewinne die Etappe. Ja. So, fertig.
Aber das heißt eigentlich, diese Rennen sind eigentlich alle durchkalkuliert oder kalkulierbar.
Ja.
Und Ralf Denk hat auch gesagt, naja, das hat irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, Pogacar hinterherzufahren, weil wir genau wussten, der bringt mehr Watt pro Kilogramm in die Pedale
ja.
Wie alle anderen. Und auch diese Ausreißer, die war ja so frustrierend. Die haben ja bei ganz vielen Etappen immer die Ausreißer eingeholt am Ende. Und dieses Phänomen, dass Ausreißer mal diese wilden Fahrten gemacht haben, solo und gefeiert wurden und auch mal so unbekannte Gesichter mal auf dem Podium standen, das hat ja zum größten Teil nicht mehr stattgefunden, weil am Ende hat Pogi die einfach eingesammelt, ganz brutal.
Ja, das ist so diese unfassbare Professionalisierung in allen Bereichen. Es ist ja nicht nur der Radsport, es ist ja überall irgendwo so.
So, Fazit?
Fazit, es war mega geil, bei der Tour de France zu sein. Ich fahre nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin.
Jetzt hast du schon entschieden?
Ja, unbedingt. Themawechsel.
Ich muss
meinen Hut wechseln. Achtung.
Ah ja, Hut.
So, Buckethead kommt runter, der Anglerhut.
Jetzt. Er zieht den dritten albernen Hut auf jetzt.
Das ist eine Radlermütze von Total Energies.
Und was ich total beeindruckend finde, er trägt die wirklich auch privat wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich mir den Scheiß jetzt ein Jahr lang. Man muss dazu sagen, Martin Gerz behauptet ja, er hat nicht viele Hüte, Caps.
Fahrradkappen.
Ich bin der Meinung, er besitzt mindestens 1000.
Nein.
Und eigentlich sind die immer relativ geschmacksvoll. Aber diesmal, was er da auf der Tour eingesammelt hat, ist unterste Kalotte. Und ich bin mir aber sicher, dass ich mir den Scheiß jetzt jede Woche hier angucken kann.
Auf jeden Fall schwitze ich hier deutlich mehr drunter als unter einer normalen Kappe, weil die halt aus purem Plastik sind. Egal, nächstes Thema, Bikepacking.
On the road.
Denn vor der Tour de France habe ich ja mit meinem Kumpel Christoph eine Bikepacking-Tour gemacht. Von Oschersleben, mein Heimatort, nach Zermatt in die Schweiz ans Matterhorn. Waren so rund 1000 Kilometer. Wir machen das immer mit möglichst wenig Gepäck. Arschrakete, Rahmentasche und eine kleine Oberrohrtasche. Das hat ausgereicht. Und wir schlafen immer draußen. Und ich muss wirklich sagen, mein Kumpel Christoph hat es perfektioniert, Schutzhütten zu finden.
Okay. Ne?
Also es funktioniert nicht nur bei Komoot Schutzhütte einzugeben oder bei Google Maps Schutzhütte einzugeben. Da findest du meistens nichts. Es gibt noch 4, 5 andere Seiten. Er macht immer alles dann parallel.
Aber was ist der Trick?
Ja, Beharrlichkeit. Du musst erstens diese Seiten wissen und zweitens musst du dir wirklich den Arsch absuchen. Und das ist ja wirklich cool, wenn du weißt, wenn wir 175 Kilometer fahren, dann ist diese Hütte da und die ist auf einem kleinen Hügel mitten im Wald, Und es ist total schön dort.
Was hättest du gemacht, wenn da einer drin liegt schon?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. In der Pampa irgendwo, nirgendwo.
Ich meine, das ist mir jetzt, cool. Das ist mir auch bei der Tour aufgefallen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bikepacker gesehen.
Ich habe in meinem Leben vorher vielleicht ein oder zweimal Glühwürmchen gesehen. Und ich habe an jeder einzelnen Bikepacking-Etappe, bis auf Zermatt, jeden Tag Glühwürmchen haben wir gesehen. Immer. Jedes Mal. Das fand ich total Wahnsinn. Und das größte Learning bei dieser Bikepacking-Tour war Wasserstellen. Wasserstellen nicht, um Wasser aufzufüllen, sondern okay. Wasserstellen am Ende der Etappe, um sich nochmal abzuwaschen. Das war großartig. Und da muss ich wirklich mal.
Wie, das hat dein Christoph auch im Vorfeld organisiert, also geplant? Nee.
Na, bei den ersten dreien hatte er das, glaube ich, schon grob.
Wirklich?
Oder bei den ersten beiden? Also bei der ersten wusste er es auf jeden Fall. Da war ein Kneippbecken irgendwo weiter unten. Genau. Und dann sind wir in das Kneippbecken.
Da seid ihr schön. Sag mal, da geht man doch nur mit den Füßen rein und ihr seid da komplett reingestiegen wieder.
Wir sind da komplett reingestiegen und haben uns da sauber gemacht. Mm. Und dann gab es einen See. Und das war schon dunkel, ne? Und wir dachten so, da war auch so ein abgesperrtes Becken und dann waren da überall die Frösche und dann war dieses Becken auch ziemlich dreckig. Und dann so, ja komm, dann müssen wir richtig in den See reingehen. Und Christoph sagt so, ey, guck mal, ich glaube, da steht eine Dusche. Mal gucken, ob die geht. Tsch, ging. Und dann konnten wir duschen. Natürlich arschkalt, aber haben wir schön geduscht und sind dann 3 Kilometer weiter zu unserer, sag ich mal, Unterkunft in Anführungszeichen, war auf einem Weinberg. Da gab es dann auch einen Weinautomat, haben wir aber nichts getrunken.
Ein Weinautomat.
Am nächsten Morgen haben wir uns einen Käse da rausgezogen aus dem Weinautomaten.
Unfassbar.
Das war echt großartig. Dann waren wir mal in so einem kalten Quellbach. Also wirklich, das Wasser ist gerade aus dem Berg raus und dann war es wie so ein kleines Becken und daraus ist dann ein Bach entstanden und da haben wir uns dann reingelegt. Arschkalt.
Aber sag mal,
und dann gab es noch einen Friedhof, wo wir uns einmal gewaschen haben, weil es nichts anderes gab.
Wie habt ihr das mit der Verpflegung gemacht? Ich habe dich ja erlebt mit deinem Gepäck, als du dann zu uns gestoßen bist. Und da war ja wirklich, das fand ich schon beeindruckend.
Man hofft von nichts.
Da war nicht viel dran. Und da ist ja auch kein Platz dann mal für einen Kocher und so, ne?
Wir haben immer gut gefrühstückt und uns irgendwie einen Bäcker rausgesucht. Mittag gegessen dann auch manchmal, aber nicht immer. Okay. Wir hatten Riegel mit und Gels und sowas. Und Abendbrot haben wir dann schon auch immer richtig gegessen. Echt, von vorne bis hinten hat da alles super funktioniert. Wir mussten einmal kurz anhalten, weil es geregnet hat. Einmal, als wir am Furka-Pass oben waren, sind wir dann runtergefahren. Und da hat es dann angefangen zu regnen. Und sonst sind wir eigentlich trocken gewesen. Das war wirklich, also Glück des Tüchtigen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Habt ihr viele getroffen eigentlich?
Nee, gar nichts.
Auch nicht? Nee. Nicht mal?
Also doch, kurz vorm am Furka-Pass haben wir welche getroffen. Auch aus Deutschland, die sind dieses Three Peaks Race gefahren und waren auf dem letzten Platz. Die haben sich schön mit uns unterhalten, das war lustig.
Aber ihr wart ja auch mit Rennern unterwegs, ihr seid ja Straße gefahren.
Genau.
Ihr seid ja gar nicht Offroad gefahren.
Nee, mit Rennrädern, ja.
Zählt es dann eigentlich noch als Bikepacking?
Ja, weil wir haben ein Bike und Gepäck dran. Würde ich sagen, das geht schon.
Ich weiß gar nicht, ob wir das so gelten lassen können.
Ja, doch. Komm, wir kommen zum nächsten Thema. Apropos noch? Bikepacking.
Ja.
Wir waren ja zusammen bei der Eurobike und zur Eurobike, dieser größten Fahrradmesse der Welt, hat die Firma Camelback neue Linie rausgebracht zum Bikepacking. Heißt Mule on Bike. Und wir haben im Vorfeld ganz viele E-Mails bekommen und da haben wir auch eine E-Mail von Camelback bekommen. Da konnte man zurückschreiben und diese Taschen testen. Ich habe denen geschrieben und habe mir was zuschicken lassen. Leider hatten sie diese Arschrakete nicht. Die hätte ich wirklich sehr, sehr gerne getestet, weil die auch relativ groß ist. Und diese Taschen machen einen mega guten Eindruck. Also das ist schon Champions League, muss man ganz ehrlich sagen. Sind aber nicht allzu teuer. Ne? Also die Arschrakete kostet, glaube ich, 120 Euro oder sowas. Graue Bikepacking-Taschen, ein bisschen Blaues mit dran. Sind leicht, sind robust, aus recyceltem Segeltuch, Regen, Spritzwasser geschützt. Also das ganze Programm. Die Rahmentasche finde ich ziemlich cool. Die hat eine 2-Liter Trinkblase, optional mit drin. Ne? Das ist ja sowieso das Markenzeichen von Camelback. Du musst keine Hände vom Lenker nehmen, um trinken zu können. So, ne?
Das mögen übrigens viele, ne?
Ja.
Also gerade in diesen Ultra-Rennen
genau,
und so.
Genau. Und diese Tasche hat so einen V-förmigen Reißverschluss. Ne? Das ist auch ziemlich smart gemacht. Und am innovativsten finde ich diese 12 Liter passende rein, diese Lenkertasche. Das ist nicht so eine klassische Lenkerrolle, die links und rechts aufgeht. Gerade beim Rennrad hast du da ein Problem, weil der gekrümmte Lenker da quasi die Zugänge versperrt.
Nervt, ja, nervt.
Total.
Mich, ja.
Und die geht nach oben auf.
Genau.
Das ist total smart. Und ja, da passt halt mega viel rein. Und weil diese Sachen irgendwie cool sind und weil wir uns die angucken konnten und testen könnten, haben wir jetzt ein Interview. Und zwar mit Jakob Ludwig. Er ist Marketing Manager bei Camelback und der ist jetzt hier uns zugeschaltet.
Unser Gast im Paradise.
Hast du die Tour de France geguckt?
Kaum, muss ich gestehen.
Warum? Was? Warum?
Großer Gott.
Ja, ich habe mich so ein bisschen aus dem Pro-Road-Bereich wieder ein bisschen ausgeklinkt.
Was heißt wieder? Warst du da mal drin?
Ich, ja, gezwungenermaßen quasi über die Arbeit. Man ist natürlich dann schon mitverfolgt. Ich war bei Canyon 3,5 Jahre.
Ah, okay.
Und da hatten wir auch 2 Pro-Teams zu der Zeit und da hat man das natürlich dann intensiver verfolgt.
Ja klar, Alpecin ist auf Canyon unterwegs und Movistar, ne?
Genau, damals war es noch Katusha und Movistar.
Ah ja, genau. Was hast du denn bei Canyon damals gemacht?
Auch internationales Marketing.
Jetzt ist ja Camelback eine Firma, die nicht nur ums Fahrradfahren sich dreht, sondern generell, sage ich mal, ganz grob Outdoor. Du fährst aber auch selber Rad?
Ich fahre selber auch Rad, ja. Ich bin hier in der Nähe von den Bergen aufgewachsen, mit Wintersport, Snowboarden hauptsächlich. Und Sommer ist dann kein Schnee da und dann ist natürlich Radfahren eine ganz, ganz schöne Alternative. Ja, dann tatsächlich bei Canyon auch das Rennradfahren. Bin dann umgezogen nach Koblenz. Mit dem Rennrad kann man ja immer ganz gut Strecke machen und dann auch mal ganz gut die neue Heimat erkunden.
Bist du ein Bikepacker? Weil wenn wir jetzt über Camelback reden und Bikepacking, das passt ja sehr gut zusammen. Machst du das auch selber mit den Produkten dann vielleicht?
Würde ich mich jetzt so nicht bezeichnen.
Okay.
Nee. Also hab ja mal einen Alpencross oder sowas gemacht, aber würde mich jetzt nicht als Bikepacker bezeichnen.
Eure Firmengeschichte ist ja geprägt von Pioniergeist. Alles fing an mit einem Infusionsbeutel und einer Socke. Das klingt erstmal sehr spektakulär. Vielleicht kannst du uns diese Geschichte mal kurz erklären.
Genau, das war tatsächlich auch ein Radfahrer, ein Begeisterter, der das Hot and Hell, weiß nicht, ob euch das was sagt, gibt es bis heute, ein Rennen gefahren ist. Und das ziemlich Heißflüssigkeitsversorgung ist essentiell. Der Radfahrer Michael Eitzen hieß der, hatte auch medizinischen Hintergrund und entsprechend Zugang auch zu den gerade von dir erwähnten Infusionsbeuteln und kam dann auf die Idee, sich so ein Ding einfach mit auf das Rennen zu nehmen, weil ihm ja die damalige Flüssigkeitsversorgung über Flaschen einfach nicht genug war oder auch zu kompliziert. Man musste auch schauen, wo man sie auffüllt und hat dann eben so einen Infusionsbeutel mit Wasser gefüllt, hat den in so einen Socken reingesteckt, hinten ins Trikot, Schlauch nach vorne gelegt, mit einer Wäscheklammer vorne festgeklippt und das war quasi dann der Grundstein für den Camelback, wie wir ihn heute kennen, also für den Trinkrucksack. Das kam ganz gut an. Auch ein anderer Radfahrer, der das gesehen hat, wollte da gleich mit aufspringen, hat gesagt, ja, das ist doch eine super Idee. Und dann wurde relativ schnell der erste Camelback entwickelt, dann mit natürlich größerem Schlauch, eigenem Mundstück und damals noch so einer Thermohülle, so eine Fließhülle oder so eine Neoprenhülle und zwei Straps nach vorne. Und das war es im Prinzip. Das war dann der erste Camelback.
Das war ja irgendwie bahnbrechend und ihr habt ja quasi diese freihändige Flüssigkeitszufuhr erfunden, kann man sagen. Und dann noch die erste BPA-freie Flasche präsentiert. Ist es nicht unglaublich schwer, immer wieder mit neuen Innovationen sich dann auf dem Markt weiterzuentwickeln? Also so große Schritte zu machen, geht das überhaupt noch?
Ja, also doch. Also man kann ja, ich meine, man sieht es ja, In der ganzen Branche, beziehungsweise im ganzen Outdoor-Bereich, passiert ja schon immer wieder viel mit neuen Materialien. Auch, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht mehr wegzudenken, dass man da einfach auch sich weiterentwickelt, Materialien verwendet, die mit weniger Chemikalien oder keinen Chemikalien auskommen. PFAS ist ja gerade eine große Diskussion, aber eben damals, du hast es angesprochen, BPA, waren wir die Ersten, die da wirklich eine BPA-freie Trinkflasche rausgebracht haben. Inzwischen ist das natürlich mehr oder weniger der Standard im Flaschenbereich. Und man versucht schon da, sich weiterhin auch den Needs der Athleten entsprechend anzupassen. Und wir arbeiten viel mit Athleten zusammen und nehmen deren Feedback mit. Das sind letztendlich die Leute, die am besten wissen, worauf es ankommt und wo man optimieren und verbessern kann. Und das ist uns schon wichtig, dass wir da weiterhin führend bleiben, was Innovationen auch in dem Bereich angeht.
Jetzt ist ja dieses Ultracycling gerade eine riesige, eine mega Welle. Und ich glaube, eure Trinkversorgung ist da in dem Bereich gerade sehr nachgefragt auch, weil die Leute mögen das. Was sind da die nächsten Entwicklungen? Was kommt da? Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern oder uns ein bisschen verraten, woran ihr arbeitet? Wir wollen natürlich jetzt die dicken Insider-Infos. Jetzt hört ja auch keiner mit.
Es sind doch 6 Augen hier.
Genau.
Ich glaube, man kann so ein bisschen sich das schon herleiten, was da passiert, wenn man jetzt schaut, wir haben dieses Jahr mit unserer On-Bike-Kollektion zum Beispiel auch ein neues Reservoir rausgebracht, gerade für das Thema Bikepacking, was sowohl Soft Flask, also Flasche, als auch Trinkblase ist. Sprich, das kann ich integrieren in meinen Frame Pack, kann einen Schlauch rauslegen und kann quasi während der Fahrt, wie aus einem Trinkrucksack, nur dass es eben an meinem Fahrrad befestigt ist, trinken, kann dann, wenn ich ankomme, den Schlauch abklipsen und habe eine super leichte, dünne Flasche, die ich ganz klein und leicht zusammen machen kann. Kann da dann nochmal, wenn es ist, auch mich duschen oder mir irgendwie noch meine Sachen ausspülen, Wasser holen. Wir haben ein ähnliche Materialien verwendet für unser Fusion Reservoir, was unsere letzte Trinkblase war, die einen wasserdichten Reißverschluss hat, dieses Handling entsprechend nochmal leichter macht, zu befüllen, entfüllen, reinigen und natürlich sehr komfortabel einfach einen Reißverschluss auf und zu machen. Da haben wir auch bis zu 10 Liter Reservoirs rausgebracht, die quasi so eine Basecamp-Flüssigkeitversorgung ermöglichen, wo ich an der Wasserquelle 10 Liter hole und da dann meine Flaschen auffülle für die Tagesausflüge. Sprich, wenn man wirklich in remoteren Gegenden unterwegs ist, da dann auch die Möglichkeit zu haben, genug Wasser immer dabei zu haben.
Als wir eben gerade über BPA-freie Flaschen gesprochen haben, da hast du PFAS erwähnt. Das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären.
PFAS ist eine Chemikalie, die dieses letztes Jahr eingestuft wurde als, ich glaube, möglicherweise krebserregend.
Ja.
Und die verwendet wurde für Imprägnierungen bzw. wasserabweisende Behandlungen von Materialien, die entsprechend in der Autoindustrie mehr oder weniger gang und gäbe waren. Ja, entsprechend auch bei uns, bei Rucksäcken, also in der Branche, zum Einsatz kamen. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Material, auf das wir komplett verzichten und was, glaube ich, ja, absolut Sinn macht und einfach ein Standard sein sollte in der Branche.
Ja, genau. Die Forschung geht immer weiter und wenn sowas rausgefunden wird, dann muss sich halt die Industrie anpassen, einfach zur Gesundheit der Menschen und natürlich auch für die Umwelt. Lass mal nochmal auf das Bikepacking zurückkommen. Gerade mit diesem Gravel-Boom ist ja das Bikepacking irgendwie nochmal, hat einen Next Step erlebt, ist nochmal größer geworden. Wie habt ihr das als Firma erlebt? Weil das ist ja alles noch relativ nah dran.
Ja, absolut. Also das hat ja, Covid hat ja da auch eine große Rolle gespielt, die generell dem Radsport einen krassen Push gegeben hat. Ich glaube, Gravel war das Segment, was damit am stärksten gewachsen ist. Einfach der Aspekt, vielleicht nicht nur limitiert auf die Straße zu sein, trotzdem schnell unterwegs sein zu können, aber eben auch dann an einem Schotterweg nicht umdrehen zu müssen, sondern weiterfahren zu können. Und ja, die Kombination mit Bikepacking, Gravelfahren, entsprechend da nochmal einen guten Schub mitbekommen hat. Wir sind nicht im Einstiegssegment. Leute, die dann wirklich dran geblieben sind, die sich vielleicht erstmal in einem Discounter ihre Ausrüstung gekauft haben, gemerkt haben, hey, das taugt mir, das macht mir Spaß, da bleibe ich dran und sich dann ein Upgrade holen. Das ist dann so das Segment, was wir dann auch merken, die dann doch zu uns kommen und sagen, hey, da hole ich mir jetzt vielleicht doch statt der günstigen Amazon-Tasche eine ordentliche Tasche oder Flasche.
Habt ihr schon Feedback bekommen zu diesen Mule-Taschen, vielleicht auch bei der Eurobike?
Mhm, haben wir. Wir haben die letztes Jahr auf der Eurobike quasi für die, am Ende gibt es auch 2 Endkundentage, das heißt, letztendlich haben wir es quasi für die gesamte Branche, aber auch für die Endkonsumenten vorgestellt und haben auch mit dem Frame Pack und dem Reservoir, was da mitkommt, den Eurobike Award bekommen. Das war so der erste Kontakt mit der Branche und inzwischen haben wir auch viel positives Feedback von Medien und Presse und auch Athleten bekommen, ja.
Wird diese Serie noch sich erweitern, also wenn sie gut läuft? Zum Beispiel, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre vielleicht noch eine andere Farbe der Taschen. Ne, der Geschmack,
radelt
ja immer mit.
Also wir haben Jetzt auf der Eurobike nochmal eine zweite Lenkertasche vorgestellt, ein Sideloader. Die erste Lenkertasche, die auch weiterhin im Sortiment bleibt, ist ein Toploader, also bietet auch nochmal mehr Platz. Ist auch für schmalere Lenker ein bisschen einfacher, weil man die einfacher befüllen kann und nach oben hin einfach sehr viel Raum hat. Jetzt kam nochmal der Sideloader dazu. Ist nicht ausgeschlossen, dass da auch nochmal was Neues kommt. Aber der Sideloader eben, der wurde jetzt auf der Eurobike vorgestellt, kommt nächstes Frühjahr raus. Das ist quasi der nächste Schritt.
Ah ja, okay. Was ist jetzt dein persönliches nächstes Abenteuer, was du machst? Ich meine, du arbeitest bei einer Firma, die Abenteuer quasi etwas komfortabler macht?
Da würde ich sagen, mein größtes Abenteuer ist aktuell meine kleine Tochter, die jetzt 1,5 ist, die ich ja hoffentlich auch fürs Fahrradfahren begeistern kann. Und aktuell waren die letzten Abenteuer, sie in einem Kindersitz vorne auf dem Mountainbike die ersten kleinen Flowtrails mitzunehmen und zu sehen, dass sie das taugt, dass sie das Spaß macht, dass sie begeistert ist. Und das ist mein größtes Abenteuer, sie da auch dafür begeistern zu können und hoffentlich dann auch mal mit ihr den einen oder anderen Bike-Trip zu machen.
Ja, super.
Vielen Dank, Jakob. Dann hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Infos und für die ganzen Insider-Infos, die wir jetzt aus dir rauskitzeln konnten. Und dann werden wir die Produkte weiter testen, oder?
Ganz genau.
Schön.
Ja, klar. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ahoi. So viel zum Thema Bikepacking. Also ein Markt, der immer weitergehen wird. Wie gesagt, ich finde diese Taschen echt cool, also ist ja das Erste, was Camelback so in dieser Sache rausgebracht hat. Klar, was du sagst, die Farbe, kann man sich drüber streiten. Ich finde dieses leichte Grau mit ein bisschen Blau, das passt halt leider nicht an jedes Fahrrad. So
genau.
Optisch, da gehe ich total mit.
Nein, aber wenn
grundsätzlich ist eine schöne Farbe.
Wenn du ein schwarzes Rad hast, sieht das geil aus.
Ja, oder? Ja, klar. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ob das mit dem Bianchi Celeste, doch, ich habe es schon mal dran gehalten, das ist eigentlich ganz cool.
Türkis und Grau?
Ja, das geht gut zusammen. Ich hoffe bloß, dass sie die Arschrakete irgendwie nochmal vorrätig haben, weil die würde ich wirklich gerne mal testen. Ich habe nur eine, die ein bisschen klein ist. Ich brauche eine größere
Arschrakete. Weißt du, was ich die ganze Zeit überlege?
Was denn?
Gibt es in der freien Wildbahn ein Tier, was gepunktet ist?
Ich habe ja immer noch das Bergtrikot-T-Shirt an. Und du guckst mich hier gerade so an.
Ich überlege die ganze Zeit.
Ein Kugelfisch hat Punkte.
Dann bist du mein neuer Kugelfisch, Martin.
Ja, das T-Shirt ist auch ein bisschen groß. Ich sehe ein bisschen dick da drin aus.
So, jetzt haben wir wieder richtig Themen abgearbeitet.
Auf jeden Fall.
Die wilde Fahrt durch die Alpen, deine wilde Fahrt durch mehrere Länder und jetzt noch natürlich der Equipment-Teil.
Ich habe ja wirklich an einem Tag 4 Länder erlebt. Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Das war ein irrer Tag.
Du bist so ein krasser Typ.
Warst du schon mal in Liechtenstein?
Nee. Aber wir sind auf der Rückfahrt, haben wir ja genau das Gleiche gemacht. Monaco geht ja irgendwie in 10 Minuten.
Ja.
Das ist schon manchmal komisch. Komische Welt hier.
Ja. So, auf Wiederhören und wir hören uns dann bei Folge Nummer 54.
Und nicht vergessen, liken, Glocke.
Glocke und sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Dankeschön.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.